HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Eigentlich sollte er Korruption in unserem Land bekämpfen. Doch nun ist der ehemalige Oberstaatsanwalt Alexander B. selbst angeklagt wegen Korruption. Und nun hat er gestanden. Man kann sogar fast schon von Ironie des Schicksals sprechen. Denn Alexander B. war sogar Leiter einer Ermittlungsstelle gegen Korruption im Gesundheitswesen. Doch seit vergangener Woche muss er sich selbst wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Jetzt hat Alexander B. ein Geständnis abgelegt. Und wie er seine Taten begründet, berichtet hr-Info-Reporter Volker Siefert.
Den Tränen nahe, mit brüchiger Stimme berichtet der 55-Jährige von sexuellem Missbrauch als Kind. Einblicke in sein Innerstes gab Oberstaatsanwalt Alexander B. zu Anfang des Prozesses. Er zeigte sich als Opfer. Bis zur U-Haft habe er mit niemandem darüber gesprochen. Erst dann sei ihm klar geworden, dass seine Dämonen aus der Kindheit ihn immer noch fest im Griff hätten. Doch was hat das mit dem Vorwurf der Korruption zu tun? Sein Verteidiger Andreas Hohnel nach dem Verhandlungstag.
Ein Richter, ein Gericht, eine Kammer möchte auch immer den Angeklagten kennenlernen. Was ist das für ein Mensch? Nimmt er das auf die leichte Schulter? Oder vielleicht fragt sie auch danach, was war das Motiv? Wie kam es dazu? Das spielt für die Strafbemessung und für die Einordnung der Tat eine wichtige Rolle.
Was er zu dem Vorwurf der Korruption sagt, da spricht B. lauter und mit klarer Stimme. Schmiergeld für Gutachten will er erst angenommen haben, als Elke W. in sein Leben trat. Sie war Sachverständige, hat selbst an den Gutachten mitverdient, habe mit Geld nicht umgehen können und zwei pubertäre Kinder mit in die Beziehung gebracht.
Das war das entscheidende Motiv. Er stand vor der Situation so sinngemäß, ich heirate eine Familie. Er alleine kam mit seinem Geld über die Runden. Aber wenn man plötzlich eine Frau mit zwei Kindern im pubertierenden Alter hat, Frankfurt ist sehr teuer.
B. habe sich zu seinen Taten bekannt, wolle niemanden anderen die Schuld zuschieben, so sein Verteidiger weiter. Elke W., seine Ex-Lebensgefährtin, hatte den Angeklagten B. schließlich angezeigt. Sie allerdings kann nicht mehr befragt werden. Sie ist vor einem Jahr gestorben, ohne je von der Staatsanwaltschaft verhört zu werden. Die Landtagsabgeordnete Marion Schardt-Sauer, FDP, beobachtet den Prozess. Sie hat Zweifel an der Reue des Angeklagten.
Das ist mit Sicherheit legitim im Rahmen eines Strafverfahrens, auch die Motivation darzulegen. Aber finalisiert, dass er auch sagt, ich war es, ich habe was eingetrieben, das habe ich heute nicht gehört.
Er bedauere den Schaden, dem er dem Ansehen der Justiz zugefügt habe. Auch, dass er zwei weitere Staatsanwälte, die ebenfalls unter Verdacht stehen, mit reingezogen habe, täte ihm leid, so B. Doch für Ärzte, die er mit seiner Masche unter Druck gesetzt und an deren Gutachten er mitverdient hat, fand er heute kein Bedauern, wie Alexander Dorn feststellt. Er hat als Rechtsanwalt Ärzte verteidigt, die von B. mit horrenden Gutachterkosten in die Mangel genommen worden waren.
Ich denke, es ist Teil der Position der Verteidigung, darauf zu beharren, dass alle Verfahren rechtmäßig geführt worden sind und dass die entsprechenden Sachverständigenrechnungen ihrer Höhe auch gerechtfertigt waren.
Tendenz: B. versucht, seine Schuld zu mindern. Ob das Gericht ihm folgt, wird sich an den noch über 20 kommenden Prozesstagen zeigen.
Geständnis im Korruptionsskandal um Alexander B. Der ehemalige Oberstaatsanwalt hat jetzt vor dem Frankfurter Landgericht gestanden, Schmiergelder angenommen zu haben. Volker Siefert hat uns darüber informiert. Wer auf ein Paket oder einen Brief wartet, der muss unter Umständen geduldig sein. Denn bei der Deutschen Post gibt es bundesweit Streiks. Auch Verteilzentren in Hessen sind betroffen. Das heißt, die Post kann verspätet ankommen. Zu dem Streik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Und darüber haben wir vor dieser Sendung mit Davide Di Dio gesprochen aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Wir haben ihn gefragt, wie laufen denn die Tarifverhandlungen und warum genau hat es jetzt diesen Streik gegeben?
Also wir haben hier ja so einen Warnstreik und den gibt es eben, weil diese zweite Tarifverhandlungsrunde zu keinem Ergebnis geführt hat. Und das meine ich tatsächlich so, wie ich es sage. Es gab einfach kein Angebot von der Deutschen Post AG, also von der Arbeitgeberseite. Ohne Angebot könnte man eben auch nichts besprechen und beraten, hat mir dann ein Sprecher von Verdi Hessen gesagt. Also wird jetzt eben gestreikt.
Mit welchen Argumenten gehen denn beide Seiten ins Rennen und über was wird denn konkret verhandelt?
Also es geht um die Argumente, die wir in vielen Tarifverhandlungen über das letzte Jahr gehört haben. Die Gewerkschaft sagt, wir haben jetzt so eine hohe Inflation, dass viele Mitarbeiter am Ende gar nicht mehr wissen, wovon sie überhaupt leben sollen am Ende des Monats. Und laut Verdi verdienen die meisten Mitarbeiter der Post eben so um die 2.300 Euro brutto. Dass die Post Post da kein Angebot vorgelegt hat. Das heizt jetzt eben entsprechend die Stimmung auch auf. Und jetzt kommt ja die dritte und letzte Runde auf uns zu. Und der Sprecher meinte eben noch zu mir, dass von Seiten der Post das so eine Art ja Friss-oder-Stirb-Taktik ist. Also entweder man nehme das Angebot dann an oder die Verhandlungen seien dann eben gescheitert. Und dann könnte es eben zu so einem unbefristeten Streik kommen. Die Post, die sieht es entsprechend anders, die halten die Forderung von Verdi für realitätsfern. Und warum das so ist, das wollte man mir aber nicht sagen. Das heißt von einem Sprecher der Post, dass die Verhandlungen konstruktiv abgelaufen seien und in der dritten Runde dann eben ein Angebot vorgelegt werden würde.
Wie stark ist denn Hessen von diesem Streik betroffen? Also wie viele Mitarbeiter sind hier dem Aufruf von Verdi gefolgt?
Laut dem Sprecher von Verdi Hessen sieht es so aus, als gäbe es eine recht hohe Beteiligung. Davon war er auch selbst überrascht. Und immerhin war ja auch gestern Abend die Nachtschicht als erstes dran. Und da gab es wohl auch schon eine recht hohe Beteiligung. Jetzt momentan geht man da so von 600 bis 700 Mitarbeitern aus, die jetzt eben die Arbeit niedergelegt haben. Und das in ganz Hessen, vom Paketzentrum in Obertshausen, Rottgau bis zu den Briefzentren in Gießen, Darmstadt, Kassel, Fulda. Und wenn du jetzt überlegst und die Nachtschicht da schon angefangen hat, dürfte das mit der Zustellung heute Mittag eben schon schwieriger werden. Also es könnte zu Verzögerungen bei Zustellungen kommen. Wie weitreichend die sind, konnte mir aber weder Verdi noch die Post sagen.
Briefe und Pakete können verspätet ankommen, denn es gibt einen Warnstreik bei der Post. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen und sie fordert 15% mehr Gehalt für die Postmitarbeiter. Auch Hessen ist von diesem Streik betroffen gewesen. Viele Mitarbeiter in den Verteilzentren in Frankfurt, Obertshausen oder auch Kassel zum Beispiel hatten ihre Arbeit niedergelegt. Infos dazu hatte Davide Di Dio aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Fast 3 Tage lang hat es gedauert, jetzt ist der Fechenheimer Wald in Frankfurt geräumt. Umweltaktivisten hatten dort Bäume besetzt und die Polizei richtig auf Trab gehalten. Sie wollten damit verhindern, dass das Waldstück, das sie besetzen, gerodet wird. Geplant ist das eigentlich schon seit Jahrzehnten, denn dort sollen die Autobahnen A66 und A661 verbunden werden. Wie die Polizei die letzten Aktivisten aus ihren Baumhäusern geholt hat, das hat hr-Inforeporterin Hanna Immich vor Ort beobachtet.
Im Hintergrund werden Bäume gefällt, zerkleinert, abgeräumt. Gleichzeitig beginnen die Höheneinsatzkräfte mit ihrer Arbeit. Sie holen die letzten Aktivisten mit Hebekränen aus ihren Baumhäusern. Auch am Tag 3 verlief die Räumung durch die Polizei friedlich. Die Aktivisten hatten die kalte Nacht bei Minustemperaturen im Wald verbracht. Am Morgen dann seilten sich einige freiwillig ab. Polizeisprecherin Sylvia Frech ist erleichtert, dass niemand zu Schaden gekommen ist.
Unser oberstes Ziel war und ist es, dass hier niemand verletzt wird. Und das haben wir erreicht.
Insgesamt konnten 22 Menschen aus den Baumhäusern und Plattformen geholt und sicher aus dem Wald gebracht werden. 25 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Es gab auch 25 Straftaten und zahlreiche Ordnungswidrigkeiten, aber keine Gewalt. Auch Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller zieht eine positive Bilanz.
Beide Seiten haben sich sehr gut verhalten. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass Klimaprotest und Polizei auch behutsam zu Ende gebracht werden kann.
Seit die Polizei angefangen hat, den Wald zu räumen, war Aktivist Jena vor Ort, um seine Solidarität zu zeigen. Vorher hat auch er selbst oft in einem der Baumhäuser übernachtet. Für ihn und seine Mitstreitenden ist heute kein guter Tag.
Ja, schon scheiße. Die Umwelt geht immer mehr kaputt, die Wälder werden alle nur noch abgeholzt. Es kommt immer mehr Beton, immer mehr Abgase, immer mehr dickere Autos, das geht alles gar nicht.
Das rund 2,7 Hektar große Waldstück im Frankfurter Osten entspricht etwa 4 Fußballfeldern. Es muss gerodet werden für den Bau der Anschlussstelle der A66. Die Autobahn soll an die 2 Kilometer entfernte A661 angeschlossen werden. Dafür wird auch der Riederwaldtunnel gebaut, damit der Verkehr sich nicht mehr durch kleine Straßen quälen muss. Denn das sei momentan eine Katastrophe, sagt diese Anwohnerin.
Es ist schlimm. Und wir wohnen in einer Seniorenwohnanlage, aber der Verkehr ist eine Katastrophe.
Mandy Burlager, Sprecherin der zuständigen Autobahn GmbH.
Das Problem ist ja vor allen Dingen der Durchgangs- und Fernverkehr. Der ist dann nicht mehr über die Stadtstraßen notwendig. Und darüber hat ja auch die Stadt Frankfurt dann wieder die Möglichkeit, Verkehr klimafreundlicher gestalten zu können. Dafür ist es aber einfach erforderlich, erstmal die Verkehrsdichte runterzunehmen, weil das Netz im innerstädtischen Bereich ist de facto überausgelastet in Stoßzeiten. Und das können wir halt mit dem Riederwaldtunnel und dieser Anbindung an die Ostumgehung sehr gut realisieren.
2031 sollen Tunnel und Anschlussstelle fertig sein. Viele Umweltverbände und Klimaschützer sagen, das Projekt sei aus der Zeit gefallen und führe zu noch mehr Verkehr. Als Ausgleich für die Rodung des Waldstücks musste die Autobahn GmbH übrigens anderswo aufforsten. Das ist zum Teil schon geschehen. So wurden am Schwanheimer Ufer bereits über 3 Hektar junge Bäume gepflanzt.
Der Fechenheimer Wald in Frankfurt ist inzwischen geräumt. Die Polizei hat die letzten Baumbesetzer aus dem betroffenen Waldstück rausgeholt und Infos dazu hatte Hanna Immich. Noch ein Monat und dann ist Rosenmontag. Das ist also der Termin, an dem schlechte Laune und schlechte Nachrichten keinen Platz haben bei den hessischen Narren. Und diese Stimmung wollen sie natürlich auch auf ihren Umzügen unters Volk bringen. Das war ja in den letzten Jahren wegen der Pandemie kaum oder nur sehr eingeschränkt möglich. Jetzt aber sind die Karnevalsvereine hochmotiviert und bauen schon an ihren Wagen. Und Saskia Klingelschmidt hat sich für uns die Vorbereitung für die diesjährigen Fastnachtsumzüge mal angeschaut.
Der große Rat der Frankfurter Karnevalsvereine hat immer was zu tun, vor allem am Samstag. Und jetzt, so kurz vor Rosenmontag, auch donnerstags, freitags und montags. Die Umzugswagen müssen vorbereitet werden, sagt René Fischer, der Zugmarschall vom großen Rat.
Mit viel Zeit, mit viel Mühe und viel Aufwand, mit viel Urlaub und viel handwerklichem Geschick. Und diese Leute haben wir hier alle im Großen Rat. Da können wir uns sehr glücklich schätzen. Wir bauen die Wagen, die uns gehören, teilweise selber, aber auch von uns die großen Sponsoren. Diese Wagen werden auch von uns gefertigt und gebaut.
Wochenlang Schweiß und harte Arbeit für ein paar Stunden Lachen, Staunen und Heiterkeit auf Frankfurts Straßen. Für den Umzug muss alles perfekt sein. Das erwartet man auch in Fulda. Der Präsident der Fuldaer Karnevalsgesellschaft, Oliver Weißenberger, erzählt.
Wir sind super vorbereitet und absolut heiß auf die neue Kampagne. Wir freuen uns auf ein tolles Fest. Bisher konnten wir schon einige Veranstaltungen durchführen und hatten sehr, sehr viel Spaß dabei.
In Fulda gab es wegen Corona in den letzten Jahren keinen Umzug. Auch das Wetter spielte in den Jahren davor nicht immer mit. In diesem Jahr soll es aber wieder richtig zur Sache gehen für die erwarteten rund 70.000 Zuschauer mit einer Premiere, nämlich ein neuer Prinzenwagen.
Also eine Besonderheit ist der abgebildete Schlossturm des Stadtschlosses Fulda. Mit einer Wendeltreppe gelangt der Prinz auf eine Höhe von 4 Metern und kann dann oben aus dem Turm herausschauen auf die fastnachtswütigen Fuldaer. Wir bilden hier den Balkon des Ehrenhofs nach.
Ein Schloss auf Rädern. Ehre den Narren, denen sie gebührt. So auch in Frankfurt. Dort bekommt Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann noch einmal die Bühne, wenn auch eine fahrende. Seine Figur steht neben dem nachgebildeten Römer auf einem der Wagen, sagt René Fischer vom Großen Rat.
Ja, der Ex-Oberbürgermeister. Ja, du hast ja hinten unser Symbol, der Römer und der springende Narr, unser Symbol vom Großen Rat.
Ja.
Der kriegt jetzt noch die Amtskette vom Ex-OB-Feldmann.
Ja.
Die reißt dann hinten gerade so weg. Und die Narrenkappe hat er ihm auch schon abgenommen. Die kommt unten drunter.
Aller Macht entrissen. Fast wie im echten Leben. Demnächst werden die Wagen noch vom TÜV geprüft, ob Bremsen und Licht funktionieren. Und dann bleibt nur noch eins. Auf schönes Wetter hoffen, damit diese närrischen Kunstwerke am 20.02. durch die Straßen fahren können.
Vorbereiten auf Rosenmontag, denn in einem Monat sind wieder die Narren los in Hessen und die Karnevalsvereine, die basteln schon fleißig an ihren Wagen für die Fastnachtsumzüge. Wie die Vorbereitungen laufen, das hat sich Saskia Klingelschmidt angeschaut. Und das war der Tag in Hessen. Ich bin Anna Magel und die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast auf hessenschau.de.